Erntedank für uns schon ein festes Traditionsfest geworden. Vor ungefähr 3400 Jahren zurück forderte Gott dem Volk Israel auf, einmal im Jahr ganz bewusst Gott für die Ernte zu danken. Es war ein Fest, wo sie Gottesdienste gefeiert haben, wo sie die 10 Gebote gelesen haben, um sie wieder in Erinnerung zu rufen, wo sie die Synagogen ganz hübsch geschmückt haben, vielleicht so ähnlich wie unser Gottesdienstraum heute. Es war aber auch ein Tag oder eine Woche, wo sie gesungen haben, wo sie getanzt haben, wo sie Gott gelobt und gepriesen haben für die Ernte. Das war noch nicht alles. An den Abenden haben sie die Tora, die 5 Bücher Mose gelesen. Sie haben sie studiert. Es war einfach eine festliche Woche. Eine Woche, wo sie Gott die Ehre gaben für die Ernte. Und heute zum Thema Erntedank wollen wir uns näher mit dem Psalm 65 beschäftigen. Es ist nicht so ein ganz typischer Erntedanktext, doch zeigt er uns einige Eigenschaften, die wir gut mit Erntedank in Verbindung bringen können. Und in diesem Psalm besingt David die Herrlichkeit Gottes, wie sie sich sowohl in der Gemeinde als auch in der Natur offenbart. Er lobt und er preist Gott für seine Taten, die er getan hat. Diesen Psalm habe ich in 3 Teilen aufgeteilt. Den ersten Teil, die Verse 2 bis 5, habe ich überschrieben mit "Dankt Gott, dass er unsere Sünden vergibt." Dankt Gott, dass er unsere Sünden vergibt. Ich lese einmal die ersten Verse. Dir gilt Stille, Lobgesang, Gott in Zion, und dir soll man das Gelübde erfüllen. Höre des Gebets, zu dir wird alles Fleisch kommen. Sündige Taten haben mich überwältigt, unsere Vergehen, du wirst sie vergeben. Glücklich, den du erwählst und nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wir werden gesättigt werden mit dem Gut deines Hauses, dem Heiligen deines Tempels. Soweit die Verse. David hat in seinem Leben erkannt, dass Gott der alleinige Retter ist. Und wenn man das im Kontext von Psalm 64 liest, könnte man meinen, David hat viel Ungerechtigkeit erlebt oder erfahren oder gesehen. Und er kommt zu dem Entschluss, dass die Gottlosigkeit, die jetzt noch herrscht, irgendwann ein Ende haben wird. Noch ist der Lobgesang still, noch hat Gott. Doch irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, in dem Gott aufstehen wird und handeln wird, wo er den Gottlosen vor Gericht nehmen wird. Es ist Gott, der Zion erwählt hat und in Zion wohnt. Zion ist der Hügel oder der Berg in Jerusalem, der von David erobert wurde oder auch Stadt Davids genannt wurde. Der Berg Zion wird aber auch mit dem himmlischen Jerusalem in Verbindung gebracht. Von da wird er das Böse richten und den Gläubigen wird er in Gnade und in Herrlichkeit begegnen. Dann wird alles in Jubel ausbrechen, dann wird Lobgesang entstehen und alle Welt wird jauchzen. Auch wir wissen oder sollten zumindest wissen, dass irgendwann der Tag des Herrn kommen wird, wo Gott die Welt richten wird. Die Frage ist nur, bist du bereit, wenn der Tag des Herrn kommt? Bist du bereit, wenn der Tag des Herrn kommt? David schreibt weiter, und dir soll man das Gelübde erfüllen. Wenn der Herr sich aufmacht, um Zion zu retten, werden ihn die Heiligen ihr Gelübde bezahlen. Was sind Gelübde? Gelübnisse bedeutet, sich und seinen Besitz dem auszuliefern, dem wir alles verdanken. sich und das seinen Besitz Gott ausliefern, ihn hingeben. Solange die Pilger unterwegs sind nach Zion, seufzen sie unter dem Bewusstsein, dass sie sich dem König der großen Stadt nie so vollständig und so beharrlich ausliefern vermögen, wie sie es sich ihren Herzen wohlbegehren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehne mich nach dem Tag, an dem ich Gott ohne Widerstand, ohne Versuchungen dienen kann. Wie Wasser, wenn ich ein Glas mit Wasser kippe. Das Wasser fließt ohne Widerstand aus dem Glas. So wünsche ich mir, dass ich mich Gott hingeben könnte. Doch noch hält mich zu viel Sünde auf. Aber ich freue mich auf den Tag, wo Gott von Zion aus regieren wird. David schreibt dann weiter: Hörer des Gebets, zu dir wird alles Fleisch kommen. Dies ergibt Sinn, wenn wir Gott geben, was Gott ist. Also das Gelübde bezahlen, somit gewinnen wir die Gewissheit, dass er uns hört, wenn wir zu ihm rufen. Geben wir uns nicht Gott hin? Haben wir eigentlich kein Recht oder noch den Glauben zu beten? Gott hört Gebet. Schon in 1. Mose Kapitel 4, wo Seth den Abraham geboren wird, da schreibt es, da fängt man an, den Namen des Herrn anzurufen. Schon da und durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch sieht man immer, wie Gott die Gebete der Menschen erhört hat. Mose als Anführer des Volkes Israel, Daniel in der Löwengrube oder im Gefängnis, Paulus als Missionar und so weiter und so fort. David zeigt, damit ist selbstverständlich, es ist, dass Gott unser Gebet erhören wird. Vielleicht nicht immer, wie wir es uns wünschen, aber zu unserem Besten. Zu dir wird alles Fleisch kommen. Jeder Mann wird irgendwann erkennen, dass Gott der König ist. David bezeugt hier, welch große Anziehungskraft Gott hat. Doch er weiß auch, dass leider nicht alle zu ihrem Schöpfer zurückkehren werden. Leider. David gibt dann jetzt Zeugnis von sich selbst. Er sagt, sündige Taten haben mich überwältigt. Vers 4. Unsere Vergehen, du wirst sie vergeben. David bekennt vor der ganzen Gemeinde oder vor dem Volk, dass er schwach ist. Er zeigt, dass er Sünden hatte, die für ihn stark waren, zu stark waren, sie selber zu besiegen. Und was macht David mit diesen Sünden? Hält er sie geheim? Oder versucht er sie noch einmal mit eigener Kraft zu besiegen? Nein, er bringt sie vor Gott. Denn er merkt, ich kann es nicht alleine. Die Frage ist, was machst du? Hältst du die auch noch so ein bisschen geheim? Versuchst du sie auch noch mit eigener Kraft zu bewältigen? Ein Zitat sagt, es ist bezeichnend für den tiefgehenden Ernst der alttestamentlichen Frömmigkeit, dass das Erste, was unter dem Eindruck der gesegneten Güte Gottes im Psalm aufklingt und auf feste Traditionen hinweist, der Gedanke der Sünde ist. Das Erste ist der Gedanke der Sünde, was hier auftaucht. David zeigt hier, wie wichtig es ist, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir Sünder sind. Wir müssen erkennen, dass wir ohne Gott verloren sind. Und wenn wir in einem Lobpreis vor ihn treten wollen, ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, welche Stellung wir vor Gott haben. An der Größe göttlicher Güte erwacht die Scham und Reue über eigene Schuld. Wenn wir erkennen, wer Gott ist und was er für dich und mich getan hat, dass er am Kreuz für deine und meine Sünden starb. Er stand auf, fuhr in den Himmel, von wo er eines Tages wiederkommen wird. Er gab sein Leben, um damit wir ewiges Leben haben. So sehr liebte er uns. Wenn wir das erkennen, wenn wir das annehmen, erhalten wir Rettung. Ist das nicht ein Riesengeschenk, das uns da zur Verfügung steht? Und wenn wir dann noch merken, in welcher Herrlichkeit er lebt, dass er unsere Sünden lebt und dass er ohne Sünde lebt, merken wir selber, wie schmutzig wir eigentlich sind und wie egoistisch wir oft denken und oft auch noch handeln. Indem wir erkennen, dass wir in Sünde leben, führt uns das zu der Bitte, dass Gott uns unsere Sünden vergibt. Wir können aus uns heraus nicht so viel Gutes tun, um Rettung zu erfahren, Rettung zu erhalten. Doch leider findet man heute in vielen religiösen Gruppen die Meinung, die der Meinung sind, dass man etwas leisten muss, um gerettet zu werden. Im Christentum ist es Gott, der uns die Sünden vergibt. Denn er hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jeder, der an ihn glaubt, bekommt das ewige Leben. Ist das nicht ein Grund, Gott heute einfach mal Danke zu sagen? Dass er uns vergibt, egal welche schwere Sünden wir begangen haben? Dass wir zu ihm kommen können, und er uns aufnimmt? Dass es nicht von unseren Leistungen abhängt, dass wir gerettet werden, sondern von seiner Gnade und unserem Glauben? In Vers 5 schreibt David dann: Glücklich, den du erwählst und nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wir werden gesättigt werden mit dem Gut deines Hauses, dem Heiligen deines Tempels. Vers 5 ist mit Vers 4 zusammengeknüpft, kann als Fortsetzung gelesen werden. Wenn die Sünde gesühnt ist, ist der Zugang zu Gott möglich. Deshalb sagt David: Glücklich ist derjenige, der die Sündenvergebung in seinem Leben erfahren hat. Denn wenn wir uns an unsere Bekehrung erinnern, zurückerinnern, war das nicht ein schönes Gefühl, frei zu sein von den Lasten, sicher zu sein, dass Gott sie uns vergibt und uns annimmt, so wie wir sind, ist das nicht ein Zustand des Glücks in unserem Herzen? Und wenn wir jemanden begleiten dürfen und sehen, wie Gott sein Leben verändert, wird dieses Glück in seinem Herzen für uns oft als ein Segen Gottes sichtbar. Jeder darf zu Gott kommen und ihm um die Vergebung der Sünden bitten. Der Professor Simpson, der sich vom armen Bäckerjungen zum hochgefeierten Gelehrten emporgearbeitet hat und besonders als Erfinder des Chloroforms und wichtiger chirurgischer Instrumente berühmt geworden ist, wurde einst gefragt, was denn eigentlich seine größte Entdeckung sei. Professor Simpson antwortete: Meine größte Entdeckung war die Rettung meiner Seele. Die Erkenntnis, dass ich ein Sünder bin und dass Jesus Christus mein Heiland ist. Das war seine größte Entdeckung. Hast du das auch entdeckt? Dass Gott dein Heiland ist? Dass er unsere Sünden vergibt? Wenn ja, ist das nicht heute ein Grund, Danke zu sagen? In der Gebetswoche Anfang des Jahres haben wir genau darum gebetet, um Sündenvergebung, Vergebung, um Reinheit. Ist das nicht die Ernte, die wir bekommen haben, wofür wir danken können? Kommen wir zum zweiten Punkt, die Verse 6 bis 9. Dank den Gott des Heils für die Kraft. Vers 6 schreibt: Du wirst uns furchtbare Dinge in Gerechtigkeit antworten. Gott unseres Heils, du Zuversicht aller Enden der Erde und des fernen Meeres, der die Berge festigt durch seine Kraft, umgürtet es mit Macht, der das Brausen der Meere besänftigt, das Brausen ihrer Wellen und das Getümmel der Völker. Und so fürchten sich die Bewohner der Enden der Erde vor deinen Zeichen. Die Aufgänge des Morgens und des Abends lässt du jauchzen. Im ersten Teil ging es mehr um den gottesdienstlichen Bereich. Er sprach von Loben, von Beten und ganz besonders von Vergebung der Sünden. Und in den Versen 6 bis 9 wendet sich David mehr der Schöpfung, also der Natur zu und der Geschichte. Er schreibt, du wirst furchtbare Dinge in Gerechtigkeit antworten, Gott unseres Heils. Worauf wird Gott antworten? Auf die Gebete seiner Heiligen. Worum beten sie? Dass Gottes Reich komme, dass er sein Regiment hier in aller Welt aufrichte, dass sein Wille geschehe, wie stets und seit je im Himmel, so nun auch auf der Erde. Wenn Gott auf diese Gebete antwortet, dann werden furchtbare Dinge in Gerechtigkeit geschehen. Der Gott des Heils wird reden und Gott wird handeln in seiner Macht. Und wie das Brausen der Meere auch das Toben der Nationen stillen. Man hat es durch die ganze Israel-Geschichte immer wieder gesehen, dass sich die Nationen über Israel, über Gott lustig gemacht haben und Gott dann eingriff und sie zum Schweigen brachte durch seine Macht. Sie erkannten auf einmal, da steckt mehr dahinter. Wenn Gott sich aufmacht, die Gerechten zu retten, wird die ganze Welt es merken. Ja, gerade weil Gott ernstlich gefürchtet werden muss, darum kann man ihn restlos vertrauen. Für die Gerechten wird es ein Nachhausekommen sein. Psalm 46, Vers 3 schreibt, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken. Auch in diesem etwas herausfordernden Jahr, wo so manches gewankt hat, haben wir gemerkt, wer Gott ist und dass er genau in diesen schweren Stunden für uns da ist. Ein weiterer Grund, Gott Danke zu sagen. Er ist treu, er ist zuverlässig. Das ist noch nicht alles. David schreibt dann in Vers 7 weiter, der die Berge festigt durch seine Kraft, umgürtet es mit Macht. Die Welt wird unter anderem durch das Erschüttern des Kosmos merken, dass Gott gekommen ist, zu retten. Wir wissen, dass Gott die Schöpfung schuf. Er hat alles in seiner Hand. Und er hat alles unter seiner Kontrolle. Berge stehen, weil Gott sie festgestellt hat. Und Berge taumeln ins Meer, sobald Gott sie nicht mehr hält. Es ist alles in seiner Hand. In Jeremia 51 lesen wir, siehe, ich will an dich, spricht der Herr, du Berg des Verderbens, der die ganze Erde verdirbt, und ich will meine Hand gegen dich ausstrecken und dich von den Felsen hinabwälzen und dich zu einem verbrannten Berg machen. Jedes menschliche Reich wird irgendwann fallen, wird irgendwann hinabgewälzt werden. Es wird ein Tag geben, da wird alles hohe erniedrigt werden. Da wird keine Macht der Erde und auch kein Aufmarsch von Armeen Gott daran hindern, sein Ziel zu erreichen, nämlich sein Reich zu bauen. Gott ist umgürtet mit Macht, wie der schwarze Gürtel. Die hebräische Wurzel Macht sind wir in Vers 4 schon mal begegnet. Da haben wir es in Zusammenhang mit Sünde gebraucht. Sündige Taten haben mich überwältigt. Überwältigt, überlegen sein oder mächtig sein. Der Psalmist zeigt, dass die Ungerechtigkeit wirklich mächtig war. Sie war wirklich groß. Aber Gott ist noch mächtiger. Er ist mächtiger als die Sünde, die uns immer wieder niederdrückt. Und im Psalm 24, Vers 8 schreibt der Psalmist: Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Gott hat auch die Macht über die Sünden, über die Ungerechtigkeit. Er hat die Kraft und auch die Macht. Und dann sieht man auch, wie David dann weiterschreibt: Der das Brausen der Meere besänftigt, das Brausen ihrer Wellen und das Getümmel der Völker. Im Psalm 2, Vers 1 fragt der Psalmist: Warum toben die Nationen? Und in Jeremia 17 liest man: Völker tosen wie die Meere, sie rauschen wie gewaltige Wasser. Einige von uns sind noch nur vor kurzem am Meer gewesen. Ihr habt nach genauen Erinnerung, wie das Rauschen oder das Tosen des Meeres ist. Gott kann ein Wort sagen und alles ist besänftigt. Er hat die Macht über die Wasser und auch über die Nationen. In den Evangelien haben wir das Wunder, wo Jesus mit den Jüngern auf den See fährt und es anfängt, stürmisch zu werden. Sie bekommen Angst und sie wecken ihn auf. Jesus, weck auf! Und er spricht zu ihnen: Was seid ihr furchtsam? Kleingläubig! Da stand er auf und bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten: Was ist das für einer, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Macht das unsere Herzen nicht froh, zu wissen, dass unser Retter alles gehorcht? Jesus, unser Herr und Retter, ist der allmächtige Herrscher über alle Dinge. Wir können ihm alle Dinge anvertrauen und wissen, er hat alles in der Hand, denn er ist der Mächtigste und der Stärkste. Auch wenn es scheint, die Welt bricht in uns zusammen, wir wissen nicht mehr wohin. Wo ist noch sicher? Der Gott des Heils hat Kraft und die Macht. Da finden wir Zuflucht. Ihm können wir vertrauen. Am Anfang des Jahres haben wir noch darum gebetet, dass wir ein Gemeindegebäude bekommen. Und Gott hat es uns möglich gemacht. Er hat uns die nötige Kraft geschenkt und die nötigen Menschen. Nicht ein weiterer Grund, Gott Danke zu sagen, dass er uns mit seiner Kraft und mit seiner Macht dieses ermöglicht hat, diese schönen Räume uns geschenkt hat? Oder haben wir nicht alle irgendwo im letzten Jahr erlebt, wo Gottes Macht und Kraft zum Ausdruck gekommen ist? Vielleicht in der Gesundheit, vielleicht irgendwo hat er dich bewahrt, oder im privaten Leben, oder in der Familie, oder Freunden, oder auf der Arbeit? Ist das nicht Grund genug, einmal Danke zu sagen, dass er die Kraft und die Macht hat, dass wir ihm vertrauen können? Der dritte Punkt: Dankt Gott, dass er segnet. Vers 10 sagt: Du hast das Land heimgesucht und es überschüttet, du bereicherst es sehr. Gottes Bach ist voll Wasser, du bereitest ihnen Getreide. Wenn du das Land so bereitest, du tränkst die Furchen, ebnest die Schollen, du erweichst es mit Regengüssen, segnest sein Gewächs. Du hast das Jahr deiner Güte gekrönt und deine Spur treffen von Fett. Es treffen die Weideplätze der Steppe und mit Jubel umgürten sich die Hügel. Die Weiden bekleiden sich mit Herden und die Täler bedecken sich mit Korn. Sie jauchzen, ja, sie singen. Man sieht in diesen Versen, wie Gott die Natur mit Nahrung versorgt. David ist darum besorgt, dass sein Volk nicht zu den Kananäern geht und ihren Fruchtbarkeitsgott anbetet, damit er im kommenden Jahr wieder reichlich Regen schenkt. Deshalb zeigt David das Volk, wie Gott die Welt richtet und ordnend heimsucht. So wird er auch das Ackerland heimsuchen und fruchtbar machen. Dabei geht es nicht darum, dass Gott den Regen zur rechten Zeit schickt, sondern es geht um den Bach Gottes. Mit dem Bach Gottes bezieht sich David womöglich auf den Bach, der aus Jerusalem herausfloss und das ganze Land um Jerusalem herum mit dem guten Wasser gesund machte. Trotzdem geht es nicht so sehr um den Strom, der jetzt aus Jerusalem herausfließt, als um den Strom Gottes. Es geht auch nicht so sehr um den Regen, sondern es geht um die Lebenskraft, die aus Gott kommt. David zeigt hier, bei Gott ist die Quelle des Lebens. Von Gott kommt der Segen. Wie viel Gemüse, wie viel Obst haben wir nicht im letzten Jahr verzehrt? Wir können jeden Tag frisches Obst und Gemüse kaufen gehen. Seht nur, hier draußen, wie wunderbar diese Früchte sind. Wie wunderbar Gott sie gemacht hat. Wie wunderbar Gott sie hat wachsen lassen. Und das jedes Jahr aufs Neue lässt er sie wachsen, damit wir uns daran erfreuen können und wir davon essen können. Am Anfang hatte David nach Hunger nach Gott, nach der geistlichen Nahrung. Und neben der geistlichen Nahrung gibt Gott dem David jetzt auch noch die äußeren Lebensmittel. Gott bereitet das Land vor. Er ist der Bauer. Es geht hier aber nicht darum, dass wir unsere Hände jetzt in den Schoß legen und sagen, das ist der Wille des Schöpfers, ich lasse einfach alles wachsen. Er ist ja der Bauer. Es ist nicht gesagt, dass wir nicht schwitzen sollen. Gott sagt schon am Anfang, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. Dann wird Gott segnen. Wir müssen uns mühen, dass in unseren Gärten kein Kraut wächst. Wir müssen die Pflanzen gießen. Doch Gott krönt das Jahr. Er segnet es alles nochmal mit viel Güte. Es ist möglich, dass David hier durch den Gebrauch von Güte im Singular darauf hindeutet, dass in all den Gütern Gott selbst das einzige gut sein will und auch als solches seinem Volk begegnen will. Im Sinne von, Gott will dein König sein. Er will dein Lebensgut sein. Und im letzten Vers des Psalms, in den letzten Versen, drückt er noch einmal aus, wie sich der Segen Gottes in der Natur sichtbar macht. Es kommt überall Fruchtbarkeit hervor. Die Berge werden schön, die Täler voll Getreide, die Pflanzen gedeihen, die Tiere vermehren sich. David zeigt, wie groß der Segen Gottes ist. Lasst uns einmal in unsere Gemeinde hineinschauen. Haben wir nicht im letzten Jahr viel Segen erfahren dürfen? Wir haben neue Mitarbeiter gefunden für Ältestenarbeit, für den Diakonendienst. Wir haben neue Mitglieder bekommen. Gott hat Kinder geschenkt. Man hat mit Jungschar und mit Krabbelgruppe begonnen. Ist das nicht ein Segen Gottes? Frauenarbeit, Jugendarbeit, Kinderarbeit und andere Bereiche, wo wir immer wieder Früchte Gottes gesehen haben. Haben wir nicht eigentlich eine große Ernte erfahren im letzten Jahr? Wo wir Gott einmal danken können, dass er uns so reichlich gesegnet hat? Lasst es mir noch einmal kurz zusammenfassen. Lasst uns Gott danken, dass er uns unsere Sünden vergib. Er schickte seinen einzigen Sohn, damit wir gerettet werden. Seinen einzigen Sohn, damit wir gerettet werden. Nicht für sich. Es ging um uns. Lasst uns Gott danken, dass er stark und mächtig ist. Dass wir auf ihn vertrauen können. Wir können ihm alles abgeben. Lasst uns Gott danken, dass er uns persönlich, aber auch unsere Gemeinde, die Natur, reichlich gesegnet hat im letzten Jahr. Ich schließe mit einem Vers aus 1. Chronik, Kapitel 16, Vers 34. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen.